Dann begrüße ich euch zur Predigt. Das Predigtthema und den Text finden wir dann an der Leinwand. Johannes 7, Vers 37 bis 39 mit dem Thema überfließender Segen durch Jesus Christus und mit der Gliederung gestillter Durst, überfließende Quelle und der Segen des Geistes. Ich werde heute und deswegen auch vor allem die Präsentation manche Bibelverse mit euch anschauen, etwas Bibelarbeit machen. Und das ist immer hilfreich, wenn man da mitlesen kann. Diejenigen, die dann die Predigt via CD oder Internet hören, die sollten dann vielleicht die Bibel aufschlagen und dann mitlesen. Dann hat man vielleicht mehr davon, wenn man auch mitlesen kann. Also es ist eine Art Bibelarbeit, Predigt verbunden mit Bibelarbeit. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich bin vor ein paar Wochen darauf gestoßen, während einer Predigt hier, habe ich gedacht, ja, und das sollte meine nächste Predigt sein über diesen Abschnitt. Wir lesen zusammen den Abschnitt aus Johannes 7, Vers 37 bis 39. Und an dem letzten, dem großen Tag des Festes, des Laubhüttenfestes, stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift gesagt hat, verheißen hat, werden aus dessen Leibe Ströme oder Flüsse lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen unter uns bist mit deinem Geist, dem Geist des Segens, mit dem Geist der Verheißung, der uns diese Fülle schenkt, die du uns gebracht hast, immer wieder neu und uns stillt. Ich bitte dich, dass du uns heute stärkst und segnest, auch diejenigen, die nicht hier sind, die später die Predigt, die Botschaft hören werden, dass sie gestärkt werden, dass wir alle gestärkt werden, immer wieder neu, durch dein Wort und dein Wirken. Amen. Wenn jemand Durst hat, sagt Jesus, und das sagt er nicht gerade in der kühlen, mit Regen gesegneten Schweiz, das sagt er in einem Land, wo es oft sehr trocken ist, sehr heiß und wo man den Durst sehr gut kennt. Ich bin auch so in einem Land aufgewachsen, wo man also den Durst sehr gut kennt, die Trockenheit, die Hitze. Aber was meint Jesus genau damit? Braucht man dann kein Wasser mehr, wenn man zu Jesus kommt? Oder wie ist das mit dem Durst? Was ist mit dem Durst gemeint? Und welche Flüsse werden dann von uns fließen? So könnten wir nämlich hier wörtlich übersetzen. Werden Flüsse lebendigen Wassers fließen? Was ist das für Wasser und wie hängt das mit dem Geist zusammen? Zum ersten gestillter Durst. Ich beziehe mich auf Johannes 7, Vers 37, wo es heißt: Und an dem letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Dass Jesus sagt, der komme zu mir, zeigt schon, dass es nicht rein äußerlich gemeint ist, denn die Leute waren ja äußerlich bei Jesus. Also nun sollen sie auch im Glauben zu ihm kommen und von ihm trinken. Ja, wieso? Was ist damit gemeint? Was ist mit dem Durst gemeint? Und wer ist dieser Jesus, dass er sowas behaupten kann? Das ist am Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest wurde 7 Tage lang gefeiert als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Deswegen wurden Laubhütten aufgestellt. Es war gleichzeitig das Erntedankfest in Israel. Und am letzten Tag Ja, da hat man Wasser aus dem Schiloach-Teich genommen. Wir sehen hier unten den Schiloach-Teich südlich vom Tempel in Jerusalem. Von dort wurde Wasser geholt, zum Altar des Tempels gebracht und dort ausgeschüttet. Und es wurde an diesem Fest Jesaja 12, Vers 3 zitiert, wo es heißt, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Wahrscheinlich knüpft Jesus dort an und sagt, das Wasser, das weist auf mich hin. Dieses Wasser hier, das kann euren Durst nicht wirklich stillen. Aber ich bin das verheißene Wasser. Ich bin gekommen, um euch diesen Durst zu stillen. Was ist das für ein Durst? Davon lesen wir schon im Alten Testament. Es ist der Durst nach Gott. Nach dem lebendigen Gott. So heißt es im Psalm 42, Vers 3. Meine Seele durstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Wer spricht hier? Der Psalmist. Aber ich denke, der Psalmist spricht hier im Namen aller Menschen. Der Mensch hat grundsätzlich diesen Durst nach Gott. Nach dem lebendigen Gott. Damals kannte man natürlich viele Gottheiten, Götzenbilder und so weiter. Aber nach der Bibel sind das keine lebendigen Götter. Nach der Bibel gibt es nur einen lebendigen Gott. Und das der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Menschen geschaffen hat, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und wenn der Psalmist sagt, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen, dann ist das diese Gemeinschaft mit Gott, die der Mensch braucht, die hier angesprochen ist. Und ohne diese Gemeinschaft mit Gott ist der Durst da. Das heißt, dieser Durst kann aus der persönlichen, lebendigen Gemeinschaft mit Gott, mit dem lebendigen Gott gestillt werden. Davon ist der Psalmist überzeugt. Und ein paar Psalme weiter, einige Psalme weiter, lesen wir Psalm 63, Vers 2. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Erst dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in meinem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Hier spricht jemand, der mit Gott lebt. Mein Gott bist du. Und doch sehen wir, dass der Durst immer wieder gestillt werden muss. Immer wieder. Einmal grundsätzlich, indem die Beziehung, die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, die durch die Sünde zerstört ist, wie uns die Bibel das klar zeigt, wiederhergestellt wird. Und zweitens, indem wir immer wieder vor Gottes Angesicht erscheinen und unseren inneren Durst stillen lassen. Es ist also der Durst, die Sehnsucht, mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, eine harmonische Beziehung zu haben. Gemeinschaft, harmonische Gemeinschaft. Und diese Sehnsucht hat jeder Mensch. Warum, so sagt uns das die Bibel, Gott hat den Menschen Ewigkeit ins Herz gelegt. Lesen wir im Prediger 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Gott hat Ewigkeit in das Herz eines jeden Menschen gelegt, der Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Deswegen haben wir diese Sehnsucht nach Gott, weil wir wissen, dafür sind wir geschaffen. Ob uns das im Gehirn bewusst ist oder nicht, das ist noch eine andere Frage. Aber das Herz weiß es. Der Mensch will es nicht wahrhaben oft. Und Gott lädt ein, zu ihm zu kommen. Der Mensch hat eine Vorstellung über das Heute hinaus. Tiere leben heute. Manche meinen ja, sie seien Abstammung von Tieren und leben ebenfalls nur im Heute. Aber der Mensch ist Ebenbild Gottes und hat eine Vorstellung über das Heute hinaus, über das irdische Leben hinaus ins Jenseits. Und weil der Mensch eine Vorstellung über das Heute hinaus hat, kann er auch Verantwortung übernehmen. Ein Tier kann man nicht zur Rechenschaft ziehen, nicht? Kann nicht Verantwortung übernehmen. Du und ich, wir können für unsere Entscheidung von heute Verantwortung übernehmen und wir wissen, was die Folge für morgen ist. Der Mensch kann hier sich entscheiden für die Ewigkeit. Und er kann überlegen und weiß im Grunde genommen, was die Folgen sind. Ewigkeit im Herzen. Die Sehnsucht nach Gott. Nach Harmonie mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gesättigt wird dieser Durst durch Jesus und wir haben eine Menge alttestamentliche Texte, die diese Verheißung bringen. Zum Beispiel in Jesaja 49, Vers 10, in Jesaja ab Kapitel 41 geht es um den Knecht Gottes, der kommen wird. Das ist der Erlöser Jesus Christus. Und es geht hier im Kontext immer um diesen Knecht Gottes. Es geht um Jesus Christus. Wenn wir diese Verheißung lesen, ist es wichtig, dass wir das beachten. Jesaja 49, Vers 10, sie werden nicht hungern, noch dürsten, noch wieder. Und weder Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie leiten und wird sie zu Wasserquellen führen. Gott, ihr Erbarmer, durch seinen Knecht Jesus Christus, durch seinen Sohn, wird sie leiten und zu Wasserbächen führen. Hier ist auch die Situation im Land Israel angesprochen. Es ist heute leider noch nicht so, dass all diese Verheißungen Erfüllung gegangen sind, aber sie werden Erfüllung gehen durch Jesus Christus. Das Land wird wiederhergestellt werden, man wird dort nicht mehr so durstig sein und Wasserbäche wird es genügend geben. Aber die Verheißung ist gleich tiefer gemeint. Spricht nicht nur das äußerliche Land, jawohl, sehr wohl auch, aber spricht die Menschen an, die Durst haben, die Hunger haben. Das eigentliche Problem ist nicht die Trockenheit im Land, sondern das menschliche Herz auch in Israel, auch zu dieser Zeit im Alten Testament, die Sünde, die Israel von Gott trennte. Und Jesaja 55, Vers 1 und 2, wir könnten natürlich Jesaja 53 hier noch dazwischen zitieren. Er nahm auf sich unsere Krankheit, unsere Sünde lud er auf sich, der Knecht Gottes. Und dann heißt es ein paar Kapitel weiter, auf ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld. Wie soll das gehen? Ne? Kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hör doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labes sich am Fetten. Warum gebt ihr Geld aus für das, was ihr teuer bezahlt, aber nicht sättigen kann? Ich meine, wie viele Menschen machen das Erfahrung, diese Erfahrung? Wie oft hören wir das in den Zeugnissen, dass man gesucht hat? Man hat in der Mystik gesucht, im Okkultismus, überall, im Alkohol, in den Drogen, in der Hurerei, in der Sexualität. Überall hat man gesucht. Die innere Erfüllung. Und als man dann Jesus erkannte, wusste man, jetzt habe ich die Wahrheit gefunden. Das ist so. Das ist ein Geheimnis, aber das ist so. Jesus ist die Wahrheit und er kann diesen Durst stillen. Davon zeugt uns das Neue Testament. Ein paar Kapitel vor unserem Kapitel 7 im Johannesevangelium lesen wir über das Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Diese Frau hatte viele Männer gehabt und hatte immer noch Männer. Aber Jesus wusste, ihr eigentliches Problem ist nicht, dass sie im Jakobsbrunnen Wasser holt, sondern der innere Durst nach Gott. Und weil sie diesen inneren Durst hat, sucht sie eben die Männer. Und Jesus sagte zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ewiges Leben. Ewigkeit im Herzen. Gott hat den Menschen Ewigkeit ins Herz gelegt. Ewiges Leben schenkt uns Jesus Christus. Er stillt unseren Durst nach der Ewigkeit. Er schenkt uns die Gewissheit, dass wir für die Ewigkeit gerettet sind. Heilsgewissheit. Wurde vorher am Zeugnis angesprochen. Kann durch Jesus erfahren werden. Dem wir wissen, Jesus allein vergibt uns unsere Schuld, er reinigt unsere Herzen und er stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Oder Offenbarung 21, Vers 6, das ist das letzte Buch des Neuen Testaments. Und er sprach zu mir, der auferstandene Jesus, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Umsonst heißt hier nicht für nichts, sondern gratis. Man muss nicht zahlen, denkt man Jesaja 55, 1 bis 2. Nicht vergeblich, Es bringt uns ewiges Leben, mehr als alles andere, wofür wir Geld ausgeben, viel mehr. Und noch eine Stelle aus dem letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, Vers 7. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es höre, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm zu Jesus, und er gibt dir. Jesus sagt das in Johannes 6, und da gibt es auch um Brot und Wasser. Es geht ums Essen und Trinken, auch schon in Johannes 6. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist dein innerer Durst gestillt durch Jesus Christus? Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage. Aber Jesus hat Martha auch gefragt, glaubst du das? Nicht glaubt man das, sondern glaubst du das? Und deswegen gilt dir und mir heute Morgen auch ganz persönlich diese Frage. Ist dein Durst, ist mein Durst durch Jesus Christus gestillt? Wenn nicht, werden wir weitersuchen. Aber leider oft am falschen Ort. Nun, wie ist es, wenn dieser Durst gestillt wird? Jesus sagt, dann werden wir die überfließende Quelle haben. Eine Quelle, von der muss man ständig leben. Ich beziehe mich auf Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, wie die Schrift verheißen hat, also sinngemäß, werden aus seinem Leibe Ströme oder Flüsse lebendigen Wassers fließen. Die Übersetzungen sind hier meines Erachtens allgemein etwas missverständlich. Wenn man übersetzt, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, dann könnte man meinen, gemeint sei hier, wer so an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das setzt Jesus voraus, dass es nur einen Glauben an ihn gibt. Und das ist, dass man anerkennt, dass Jesus der verheißene Erlöser ist, der Sohn Gottes. Das setzt Jesus voraus. Aber gemeint ist hier, dass von dem Ströme, Flüsse lebendigen Wassers fließen werden, wie es die Schrift verheißen hat. Wie die Schrift sagt, bezieht sie also auf den folgenden Vers. Ich hoffe, das ist klar genug. Deswegen auch meine angepasste Übersetzung hier. So wie die Schrift verheißen hat, werden aus seinem Leibe Flüsse lebendigen Wassers fließen. Also Jesus bezieht sich hier auf die Schrift, auf die Verheißung. Was sind das für Verheißungen? Das fängt im Paradies an. Paradies im Garten Eden, das der Mensch verloren hat, deswegen dieser Durst. Auch dort hat Gott das wunderbar symbolisch dargestellt. Symbolisch und auch irdisch. Indem es im 1. Mose 2, Vers 10 heißt, und ein Fluss geht aus von Eden, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu 4 Armen oder 4 Flüssen. Also der eine Fluss wird dann zu 4 Flüssen, aber dort schon das Wasser des Lebens sozusagen. Fehlender Strom ist gleichzusetzen mit dem Gericht Gottes. Auch hier nur eine Stelle, die ich herausgewählt habe. Es gibt da manche Stellen, gerade im Buch Jesaja, die das klar zum Ausdruck bringen. Jesaja 19, Vers 5 und 6. Und die Wasser werden im Meer versiegen und der Strom wird verdunsten und austrocknen und die Ströme werden stinkend werden. Als Folge des Gerichtes Gottes über das Land Israel, weil Israel der Sünde lebte. Aber Gott sei Dank, das ist nicht das letzte Wort. Die Wiederherstellung durch den Knecht Gottes. Auch wiederum habe ich nur einzelne Stellen herausgesucht. Jesaja 43, Vers 19 und 20. Siehe, ich wirke Neues. Steht nicht nur in 2. Korinther 5, Vers 17, die sind eine neue Kreatur. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe, ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein auserwähltes Volk. Auch diese Verheißung ist meines Erachtens zweideutig, nicht zweideutig, ist falsch, bezieht sich auf 2 verschiedene Aspekte. Einerseits das Land wird wiederhergestellt, aber Gott sagt, mein Volk werde ich tränken. Dazu brauchst du keine riesige Flüsse. Aber es zeigt schon, dass es vor allem eine innere Verheißung ist. Eine Verheißung der Wiederherstellung der Fülle des göttlichen Segens für das Land, für das Volk Israel. Und diese Verheißung geht natürlich weit darüber hinaus, bis an die Enden der Erde. Soll mein Knecht ein Licht sein und das Wasser natürlich verbunden damit, bis an die Enden der Erde. Oder Jesaja 48, Vers 18. Und diese Stelle, denke ich, müssen wir uns ganz genau noch anschauen. Die hat Delmar Wiebe vor ein paar Wochen zitiert in der Predigt. Und dort konnte Jesus anknüpfen. Jesaja 48, Vers 18. Ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet. Dann wäre wie ein Strom, ein Fluss dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Wie ein Fluss wäre dein Friede gewesen. Warum ist das Wort Fluss hier wichtig? Das Wort Fluss steht im Gegensatz zu den Bächen. Und Bäche sind in Israel Wadis, nämlich Regenbäche. Die haben nur dann Wasser, wenn es regnet. Aber ein Fluss hat ständig Wasser. Deswegen diese Unterscheidung. Also kein Wadi, kein Regenbach, sondern ein Fluss, ein richtiger Fluss. Dein Friede. Und hier sehen wir schon, Friede ist nicht einfach nur etwas Persönliches, Mystisches, sage ich mal, dass man so ein Gefühl hat. Natürlich kann das auch sein, aber es geht um Heilsein einer Gemeinschaft. Das aus der Gemeinschaft, aus der geheilten Gemeinschaft mit Gott kommt. Hättest du auf meine Gebote geachtet? Und Jesus sagt, wer mich lieb hat, hält meine Gebote. Also dieser Segensfluss hängt auch damit zusammen, dass wir Gottes Willen tun. Nicht einfach innerlich irgendwie einen mystischen Frieden suchen, aber nach außen hin alles andere tun als Gottes Wille. Und Jesus hilft uns dabei, den Willen Gottes zu tun. Er ist gekommen, Gottes Willen zu erfüllen. Und er schenkt uns diesen Frieden. Jesaja 53, Vers 5. Ich habe dieses Kapitel vorher übersprungen, so fast. Die Strafe lag auf ihm, auf dem Knecht Gottes, der für uns gemartert wurde am Kreuz. Und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Zu unserem Frieden lag die Strafe auf ihm. Und noch eine letzte Verheißung aus Jesaja 66, Vers 12. Denn so spricht der Herr, siehe, ich werde ihr Frieden, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Also hier haben wir das Bild vom Wadi, aber gerade nach dem Regen. Aber hier hält der Regen an. Das heißt, der Wadi ist ständig überflutend. Deswegen gleichzeitig wie ein Strom, ein Friede. Dann können wir fragen, was hat das alles mit uns zu tun? Ja, zuerst mal zu dieser Frage. Also im Paradies wird das alles wieder so zu finden sein. Habe unsere Reise jetzt angefangen, Garten Eden. Und wir kommen nun zum zukünftigen Paradies. Offenbarung 22, Vers 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom, einen Fluss von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorgeht aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Ewigkeit im Herzen. Was hat das mit uns heute zu tun? Nun, der Messias Jesus ist gekommen und hat uns dieses Wasser gebracht. Er sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, du kannst trinken, heute und jetzt, und dein Durst ist gestillt, und das Wasser wird ins ewige Leben hinüberspringen. Das heißt, dieses Wasser haben wir jetzt schon. Und die Gemeinde, die durch Jesus erlöst ist, die darf heute diesen Segensstrom weitergeben für die Gesellschaft. Auch wenn viele die Christen nicht so mögen. Aber Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind es durch Jesus Christus. Und können diesen Strom weitergeben. Der Glaube ist die Quelle, wer an mich glaubt. Wir müssen dieses Wasser nicht produzieren, sondern wir können es sozusagen durch uns fließen lassen. Voraussetzung ist, dass wir im Glauben mit Jesus Gemeinschaft haben. Und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann wird er uns prägen. Dann wird er das bewirken durch uns. Und wir dürfen uns gebrauchen lassen. Dann fragt sich noch, wie hängt das alles mit dem Geist zusammen? Mit der Verheißung des Geistes, der Segen des Geistes. Johannes 7, Vers 39. Dies aber sagte Jesus von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Warum? Sagen, Jesus ist doch gekommen und jetzt genügt's. Jesus sagt, nein, zuerst muss er verherrlicht werden. Auch hier gibt's wieder Verheißungen aus dem Alten Testament. Zum Beispiel Jesaja 44, Vers 3. Ich werde Wasser ausgießen auf das Durstende und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Wasser und Geist steht hier im Zusammenhang. Gott wird beides ausgießen zusammen. oder Joel 3, Vers 1 und 4, Vers 18. Und danach wird das geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Also immer dieses Bild vom Ausgießen, wie Wasser, über alles Fleisch. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch. Und alle Bäche, Wadis, Judas werden strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorheben, hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Es geht um das Land Israel, aber es geht um mehr als um das Land. Es geht um das Volk, es geht um die Menschen, es geht um die Wiederherstellung der Gottesbeziehung, es geht schlussendlich um die Wiederherstellung des Paradieses. Heil für alle Menschen. Hesekiel 36, Vers 35, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Und von all euren Unreinheiten, von euren Götzen werde ich euch reinigen. Und dann heißt es, und ich werde meinen Geist in euer Innerstes legen und werde das steinerne Herz aus eurer Mitte nehmen und werde Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Und ich werde das Volk und das Land wiederherstellen und so weiter. Können wir dort alles weiter im Kontext nachlesen. Jesus musste zuerst verherrlicht werden. Johannes 16, 14, Vers 16 sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, Tröster senden, den Heiligen Geist. Jesus wird bei seiner Erhöhung zum Vater den Vater bitten. Was heißt, er musste zuerst verherrlicht werden? Verherrlicht werden heißt nach dem Kreuzestod auferstehen und gen Himmel fahren, sich zur Rechten des Vaters setzen und dann würde er den Geist vom Vater empfangen und seinen Jüngern ausgießen. Oder Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und noch eine letzte Stelle, die das zum Ausdruck bringt, Apostelgeschichte 2, Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Das ist ein Teil der Pfingstpredigt des Petrus, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus musste also zuerst zum Vater gehen und konnte dann den Heiligen Geist ausgießen, weil das Heilswerk zuerst vollständig erfüllt werden musste. Und das Heilswerk ist mit dem Kreuzestod Jesu noch nicht abgeschlossen. Er musste zuerst auferstehen und gen Himmel fahren. Und so leben wir nach Pfingsten. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen, wenn wir wiedergeboren sind. Wenn wir an Jesus glauben und Jesus in unser Leben gekommen ist. Das hat heilsame Auswirkungen. Paulus schreibt davon, Römer 5, Vers 5, die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes. Der Durst der Menschen hängt damit zusammen, dass sie sich nach Liebe, nach wahrer Liebe sehnen. Nach der Gewissheit, wertgeachtet zu werden. Und diesen Durst kann nur einer stillen. Das ist Gott. Wenn wir das nicht begreifen, dann suchen wir bei Menschen und werden immer wieder enttäuscht werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Die Gewissheit, ich bin geliebt, so wie ich bin. Mit all meinen Mackeln und Fehlern und so weiter. Gott hat mich angenommen in Jesus Christus. Und ich glaube, das können wir immer tiefer erkennen und erfahren lernen. Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, dem wir rufen, Aber Vater, ein Geist der Sohnschaft. Wir dürfen zu Gott rufen, aber Vater durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist. Und noch eine letzte Stelle, Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden, nämlich durch den Heiligen Geist. Und die Frage ist heute, geben wir diese Gnade im Dienst weiter? Der Fluss, der durch uns fließen will, der wird wahrscheinlich in der Regel gar nicht so laut sein. Vielleicht hört man ihn kaum. Vielleicht sieht man ihn auch nicht groß. Aber indem wir diese Gabe, diese Gnade, die Gott uns schenkt, im Dienst weitergeben oder in der Frucht des Geistes, können wir dieses Wasser weitergeben. Und da gibt es sehr verschiedene Aufgaben. Jedem Einzelnen von uns, sagt Paulus, hat Gott nach dem Maß seiner Gnade uns Gaben geschenkt. Und da muss ich mich nicht mit dem anderen messen, auch nicht den anderen mit mir und denke, er sollte genau das machen wie ich und genau so. Aber wir dürfen im Segen dienen. Und damit komme ich zum Schluss. Wir lesen den Text noch einmal aus Johannes 7, Vers 37 bis 39. Und an dem letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift gesagt hat, werden aus dessen Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus ist verherrlicht. Er ist gen Himmel gefahren, der Geist ist gekommen. Wir werden bald Pfingsten feiern, wo wir uns daran erinnern, dass der Geist ausgegossen wurde. Wir dürfen heute schon gestillt werden in unserem Durst. Wir dürfen so die Quelle durch uns fließen lassen, uns von Gott gebrauchen lassen, durch seinen Geist uns führen lassen und Gottes Segen wird durch uns weitergehen. Als Gemeinde dürfen wir dieses Wasser des Lebens ausschenken. Wir beten. Herr Jesus, wie reich hast du uns beschenkt. Und ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, das immer tiefer zu erkennen, dass wir die Gewissheit des Heils haben, die Gewissheit, dass du uns gebrauchst, auch wenn wir schwach sind, so wie du uns gewollt hast. Stärke uns und lass dieses Wasser immer mehr durch uns fließen, deiner Gnade. Amen.